Wir befinden uns auf der sogenannten zweiten Missionsreise des Paulus. Und ich habe hier wieder eine Karte mitgebracht. Die sieht ein bisschen anders aus als am letzten Sonntag. Die zweite Missionsreise geht von hier rechts unten. Paulus reiste nach Antiochien. Eigentlich von hier aus. Antiochien war damals so die, obwohl Jerusalem die Mutterkirche war, aber in Antiochien, da hat die Musik gespielt in der ersten Zeit. Und von da aus gingen auch eigentlich die sogenannten Missionsreisen los. Paulus reiste darüber, dann nach Philippi, die Geschichte mit Lydia, dann hinunter über Beröa bis nach Athen. Vor zwei Wochen hat Robin Nägeli dazu die Predigt gehalten, was da passiert ist. Dann letzte Woche habe ich einige Sätze gesagt zu Korinth, was da passiert ist. Und Paulus reist anschließend nach Ephesus. Und da befinden wir uns im Moment. Und wir lesen miteinander zuerst einen kurzen Abschnitt aus Apostelgeschichte 18, wo dieser Bericht steht, was da passiert ist, bevor wir dann zu unserem eigentlichen Text und Thema von heute Vormittag kommen. Apostelgeschichte 18, danach blieb Paulus noch viele Tage dort, also in Korinth, wir sind noch in Korinth. Dann verabschiedete er sich von den Schwestern und Brüdern und fuhr auf einem Segelschiff in Richtung Syrien ab. Priscilla und Aquila, wir hatten letzten Sonntag von diesem Ehepaar schon gesprochen, die hatte er ja in Korinth angetroffen und wurden seine Freunde und mit ihnen zusammen arbeitete er dort in Korinth und wohnte vermutlich auch bei ihnen. Priscilla und Aquila reisten mit. Auf dem Weg gelangten sie nach Ephesus. Dort ließ er die beiden zurück, dann ging er allein in die Synagoge, vermutlich immer noch im Großraum Ephesus. Dort unterhielt er sich mit den Juden, die baten ihn, doch noch etwas länger dort zu bleiben, aber Paulus willigte nicht ein. Er verabschiedete sich von ihnen mit den Worten, ich werde wieder zu euch zurückkommen, wenn es Gottes Wille entspricht. Danach verließ er die Stadt Ephesus. Dann reiste er weiter bis nach Caesarea. Von dort zog er hinauf nach Jerusalem. Dort grüßte er die Gottesgemeinde und reiste dann wieder fort nach Antiochien. Hier nochmals die Karte. Also Folgendes haben wir jetzt gelesen. Paulus reist von hier, von Korinth, nach Ephesus, in diesen Raum hier, und nimmt Priscilla und Aquila mit. Und die bleiben dann hier und Paulus reist allein relativ bald. In Korinth blieb er ziemlich lange. Er reist dann relativ schnell zurück nach Caesarea, hier unten, wo der Hafen ist, und dann nach Jerusalem. Begrüßt dort seine Leute, die Bekannten, und reist dann relativ schnell wieder los hier nach Antiochien. Vielleicht ist euch aufgefallen, es stand vorhin im Text, Paulus reiste von Korinth nach Syrien und erst dann kommt Ephesus. Syrien war damals da hinten natürlich, aber es ging um die Mitteilung, er reiste eben wieder zurück nach Antiochien. Das war die Mitteilung und beendete dort in Antiochien die zweite Missionsreise. Und jetzt lesen wir weiter im Kapitel 18, was dann dort passiert. Als er, also Paulus, dort eine gewisse Zeit zugebracht hatte, machte er sich wieder auf den Weg. Er zog systematisch durch die Landschaft Galatien und durch Phrygien. Überall stärkte er durch seine Besuche die Menschen, die Jesus nachfolgten. Das ist der Bericht über den Start der dritten Missionsreise. Wir sind hier rechts oben in Antiochien und Paulus reist irgendwo durch dieses Gebiet, Galatien, Kappadokien und so weiter, Phrygien, wieder Richtung Ephesus. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Treffen, was er hier hatte in Ephesus. Jetzt ist vielleicht noch eine Zwischenbemerkung dran. In dieser Zeit, das ging natürlich damals nicht so schnell, dass er wieder nach Jerusalem zurückreiste auf der zweiten Missionsreise. Das dauerte eine Weile, bis er von Jerusalem dann nach Antiochien gereist war, dort wieder eine Zeit lang blieb. In dieser Zeit ging ja die Geschichte in Korinth und in Ephesus auch weiter. Und während Paulus eben zurückreiste, hier in Antiochien blieb und dann loszog zur dritten Missionsreise und sich irgendwo in diesem Gebiet befand, passierte da etwas. Und zwar folgendes: In Korinth waren ja seine Freunde Priscilla und Aquila. Oder umgekehrt. Übrigens als kleine Klammerbemerkung: Priscilla und Aquila, dieses Ehepaar, die werden in der Apostelgeschichte zweimal und in den Paulusbriefen viermal erwähnt. Also sechsmal werden die erwähnt. Zweimal von diesen sechsmal wird zuerst Aquila, der Mann, genannt, viermal die Frau zuerst. Und ich habe mich gefragt, warum? Damals war das Patriarchat völlig klar, die Männer kommen zuerst. Ist ja heute nicht mehr so, aber damals war es so. Und ich habe mich gefragt, warum wird in vier Fällen auch von Paulus selbst in seinen Briefen Priscilla zuerst genannt. Ich vermute, dass das eine sehr einflussreiche und vielleicht auch starke Frau war, die eben etwas bewegen konnte und vielleicht deshalb, ich weiß es nicht, jedenfalls, das ist eine Beobachtung, Klammer geschlossen. Jetzt reisen die also von Korinth nach Ephesus. Mit dem Paulus mit, die beiden bleiben dort. Paulus reist weiter und in dieser Zeit kommt ein Apollos von Alexandrien, also ganz im Süden, da Richtung in Ägypten, der kommt nach Ephesus. Und das war ein extrem dynamischer und starker Lehrer und der hatte mitbekommen, dass vor einiger Zeit Johannes der Täufer gepredigt hatte, dass der Messias kommt und der Johannes der Täufer, deshalb hieß er Täufer, der taufte Menschen, zwar nicht auf Jesus, weil Jesus war noch nicht da, der Messias kam ja erst, aber hinsichtlich dem taufte er Menschen zur Buße. Also zur Buße nicht im Sinne von Verkehrsbußen, sondern zur Umkehr. Buße meint umdrehen, umkehren zu Jesus oder zum Messias. Das war der Stand der Erkenntnis von diesem Apollos. Und der kam nach Ephesus und sagte allen Leuten die Botschaft von Johannes. Und Priscilla und Aquila wussten von Paulus, der ist irgendwo stecken geblieben. Paulus hat ja ihnen gelehrt von Jesus und so weiter und die Geschichte erzählt, wie es eben weiterging und dass Jesus kam und gestorben war. Karfreitag, Ostern, Pfingsten, das war ja schon alles vorbei und der Apollos, der steckt noch fest bei Johannes dem Täufer. Und die beiden sagen, Apollos, wir laden dich zum Kaffee ein. Und das haben sie gemacht und ihm erklärt, wie die Geschichte weiterging. Apollos wusste es nicht. Aber natürlich hatte er in dieser Zeit in Ephesus, der Apollos, der hatte dann Menschen, die hörten ihm zu und die glaubten das, was er da erzählte. Aber dann erklärten eben Aquila und Priscilla ihm, wie es mit Jesus wirklich war und weiterging und dass Jesus schon gekommen war, auferstanden war, schon in den Himmel gefahren war und dass schon Pfingsten sich ereignet hatte, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und der Apollos, das ist wirklich bemerkenswert, der hörte darauf. Der sagte nicht, sorry, eure Erkenntnis, meine ist eine andere. Nein, der ließ sich etwas sagen und der lernte weiter über die Situation rund um Jesus. Und dann wird nicht viel Detail berichtet, jedenfalls nach einiger Zeit. Ich nehme an, der Apollos hat dann seine Lehren angepasst, aber nach einer gewissen Zeit, und der wurde immer besser, fand er, er sollte nach Korinth reisen, von Ephesus nach Korinth. Und vermutlich, also wir lesen dann am Schluss von Kapitel 18, dass die Epheser-Christen dann ihm einen Brief geschrieben haben oder beziehungsweise mitgegeben haben an die Christen in Korinth, worin sie schrieben, das ist ein wichtiger Lehrer, hört auf ihn, der hat einen segensreichen Dienst getan und so weiter. Und man vermutet, dass Aquila und Priscilla mit zurück nach Korinth reisten. So, das ist passiert. In dieser Zeit ist eben Paulus hier irgendwie unterwegs. Und jetzt kommt er nach nach Ephesus. Und wir lesen jetzt Kapitel 19, die Verse 1 bis 5. Während Apollos in Korinth war, reiste Paulus durch das Bergland und kam dann herunter an die Küste nach Ephesus. Dort fand er einige Jesus-Nachfolger vor. Denen stellte er die Frage: Habt ihr eigentlich den Heiligen Geist bekommen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Da sagten sie: Wir haben überhaupt nicht gehört, dass der Gottesgeist erfahrbar ist. Darauf fragte Paulus sie: Auf welche Weise seid ihr denn dann getauft worden? Sie antworteten: Das geschah nach der Taufe von Johannes. Aha, das waren vermutlich Leute, etwas später im Text lesen wir, es war eine Gruppe von 12 Männern, die haben vermutlich von Apollos gehört, was da passiert und dass der Messias kommt und endlich jetzt die Sache mit dem Reich Gottes vorwärts geht und so weiter. Und die waren von Apollos gelehrt, aber auch eben dort dann stecken geblieben. Wir lesen weiter. Da erklärte Paulus ihnen: Die Taufe von Johannes war eine Taufe mit dem Ziel der Umkehr zu Gott. Andere Übersetzungen sagen, es war eine Taufe zur Buße. Mit dem Ziel der Umkehr zu Gott, er sagte damals zum jüdischen Volk, der Johannes, dass sie ihr Vertrauen auf den setzen sollten, der nach ihm kommen würde. Und damit meinte er Jesus. Als sie, die Gruppe Männer, das gehört hatten, ließen sie sich untertauchen, diesmal auf den Namen von Jesus, dem Herrn, in seine Wirklichkeit hinein. Finde ich eine wunderschöne Übersetzung. Zwei Dinge, die man aus dieser Geschichte lernen kann, und dann werde ich so einen dritten Schwerpunkt setzen, was wir für uns daraus lernen können. Also bei den ersten beiden kann man auch etwas lernen, natürlich. Also was bei dieser Gruppe Männer auffällt, die waren eben wie Apollos am Anfang stecken geblieben bei der Taufe des Johannes. Und ich wage eine These daraus, nämlich man kann religiös sein, ohne Jesus zu kennen. Ich habe mehrere Auslegungen gelesen dazu und die Ausleger sind sich und Auslegerinnen natürlich sind sich mehr oder weniger einig darin, diese Gruppe Christen oder Nachfolger, wie sie auch genannt werden in verschiedenen Übersetzungen, die waren nicht wirklich wiedergeboren. Wiedergeburt bedeutet, ein Mensch vertraut sich hundertprozentig Jesus an, bekennt, ich bin ein Sünder, ohne Jesus bin ich verloren, und er glaubt, dass Jesus für ihn oder sie gestorben ist am Kreuz und dass Jesus auferstanden ist und damit die Tür zum Himmel sozusagen aufgemacht hat. Und dem sagt die Bibel auch Wiedergeburt. Es beginnt ein neues Leben. Natürlich nicht ein natürliches Leben mit Fleisch, das wird alles sterben, der Körper wird sterben, aber irgendwann in unserem Leben, wenn wir uns Jesus ganz anvertrauen und sagen, Jesus, ich glaube dir und ich folge dir nach, ereignet sich geistig oder geistlich etwas. Und das nennt die Bibel Wiedergeburt. Und die Ausleger sind sich einig, die waren nicht wiedergeboren, sondern irgendwie vorher stecken geblieben. Aber sie waren sehr religiös. Sie befanden sich sozusagen zwischen dem Alten Testament und dem Neuen. Sie waren irgendwo zwischendrin, aber noch nicht ganz durch bis nach Pfingsten. Heißt das, man kann als Mensch ethisch hochstehend, perfekt, ich sage biblisch perfekt leben. Es sieht so aus, als sei man ein hingegebener Christ und trotzdem nicht wiedergeboren zu sein. Und meine These ist, ja, das kann man. Und ich sage dem, man kann religiös leben, hochstehend leben, ohne Jesus persönlich zu kennen. Das ist möglich. dass diese Wiedergeburt sich irgendwann ereignen muss oder ereignet, hatte Jesus schon ganz am Anfang vom Johannesevangelium, also in der ersten Zeit seines öffentlichen Auftritts, dem Nikodemus erklärt. Und ich habe hier auf der Folie einen Vers aus diesem Kapitel, wo Jesus Nikodemus trifft und ihm erklärt, worum es beim Thema Wiedergeburt geht. Und dort sagt er ihm, Johannes 3, Kapitel 3, Vers 5, Jesus antwortete ihm, dem Nikodemus, auf seine Frage: Ich sage dir ganz deutlich, wenn ein Mensch nicht noch einmal geboren wird, und zwar durch das Wasser und den Geist. Da war Johannes schon aufgetaucht, da hatte Johannes schon getauft, nämlich mit Wasser zur Buße. Und jetzt sagt Jesus dem Nikodemus: Achtung, es braucht zwei Schritte, durch Wasser und durch den Geist, dann kann er nicht in die neue Wirklichkeit Gottes hineinkommen. Also ist die Wiedergeburt der springende Punkt. Und Wiedergeburt passiert durch das Wirken des Heiligen Geistes. Man kann religiös leben, man kann gottgläubig leben, man kann hochstehend, ethisch hochstehend leben und trotzdem nicht wiedergeboren zu sein. Und dann sagt Jesus, in diesem Fall gehörst du nicht zum Reich von Gott oder dann bist du nicht in der Wirklichkeit, in der Realität Gottes. Schon noch hart, gell? Zweite Beobachtung in diesem kurzen Text: Paulus hatte ganz viele Widerstände zu bewältigen auf seinen Reisen. Das fällt jetzt wirklich extrem auf. Auf der ersten Missionsreise, auf der zweiten Missionsreise, dauernd gibt es Ärger. Dauernd. Und er hatte immer wieder mit Menschen zu tun, die ihn ablehnten, also nicht nur seine Botschaft ablehnten, sondern ihn auch unter Druck setzten. Zum Teil wurde er sogar gesteinigt und fortgejagt und so weiter. Und es fällt auf, dass Paulus immer dort dran blieb, wo Menschen offen waren für diese Botschaft. Und dort, wo Menschen ihn ablehnten, da hat er nicht einen Haufen Zeit verbracht und er hat sie nicht unter Druck gesetzt. Und ich lerne für mich, ich erzähle den Menschen von Jesus und von meinem Glauben, die offen sind dafür. Und ich setze nicht diejenigen, die komplett ablehnend sind, dauernd unter Druck und sage, du musst aber dich unbedingt bekehren, sonst kommst du in die Hölle oder was weiß ich. Bei Paulus sehen wir ein anderes Beispiel. Er bleibt dort dran, wo er spürt, da sind Menschen ehrlich offen. Und ansonsten klopft er den Staub von den Füßen, so hatte es Jesus schon seinen Jüngern gesagt, sie sollen das tun, wo Menschen sie ablehnen, sollen sie den Staub von den Füßen klopfen. Das ist ein Bild dafür, dass man weggeht und da nicht noch mehr irgendwie Druck macht. So, das sind die beiden mal so Beobachtungen, grundsätzlichen Erkenntnisse in diesem kurzen Abschnitt. Und jetzt lesen wir weiter und kommen so zum dritten Schwerpunkt. Ab Vers 5, Kapitel 19. Als sie das gehört hatten, das haben wir vorhin schon gelesen, aber wir setzen da nochmals an, als sie, diese Gruppe Männer, das gehört hatten, ließen sie sich untertauchen, diesmal auf den Namen von Jesus, dem Herrn, in seine Wirklichkeit hinein. Als Paulus dann seine Hände auf sie legte, kam der Heilige Gottesgeist auf sie herab. So beteten sie in für sie unbekannten Sprachen und redeten prophetisch. Es handelte sich dabei insgesamt um etwa 12 Personen. Ich setze einen dritten Leitgedanken. Wiedergeburt und Taufe mit dem Heiligen Geist oder Geistausgießung, könnte man sagen, gehören zusammen. Das ist ein bisschen ein verwirrender Text hier und es gibt dann Christen, die leiten daraus etwas Grundsätzliches ab, etwas Prinzipielles, was immer gelten würde. Und wenn man aber die gesamten Zusammenhänge liest, dann sollte man an dem Punkt ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben drei Ereignisse, wo der Geist Gottes auf Menschen kommt, in der Apostelgeschichte, wo der Geist Gottes auf Menschen kommt und dann reden die in fremden Sprachen. Später im 1. Korintherbrief spricht man auch von Zungen, sogenannter Zungenrede oder Zungengebet. Man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass in diesen drei Fällen in der Apostelgeschichte, wo Ausgießung des Heiligen Geistes geschah und in der Folge sofort diese Menschen in fremden Sprachen redeten, dass es tatsächlich fremde Sprachen waren und nicht irgendwelche Laute, die nicht einer Sprache zuzuordnen wären. Das erste Ereignis ist sehr bekannt, Apostelgeschichte 2, Pfingsten in Jerusalem. Das hatte übrigens Jesus ja gesagt zu den Jüngern. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und fast so sieht es aus, dass diese drei Ausgießungen stattfinden. Pfingsten in Jerusalem, da fiel der Heilige Geist auf die anwesenden Juden. Die kamen zum Glauben an Jesus und da passierte Geistausgießung. Zweites Ereignis. Dann ging das weiter. Petrus ging oder wurde geholt zu Cornelius, einem römischen Hauptmann, Apostelgeschichte 10. Und da, Judäa und Samarien, im Umfeld von Jerusalem, da passiert dasselbe nochmals. Der Cornelius, seine Leute, die glauben an Jesus und da wird wieder von einer Geistausgießung mit Zungenrede berichtet, beziehungsweise mit der Sprachenrede. Und dann, nach der Verheißung von Jesus, die dritte Phase bis ans Ende der Erde. Jetzt sind wir in Ephesus. Und da sind Menschen, die sind sehr offen für das Evangelium, aber sie wussten es noch nicht. Und da passiert dasselbe nochmals. Paulus betet für sie und in dem Moment kommt der Geist Gottes und es gibt Manifestationen in Form von einem Sprachenwunder, welches der Heilige Geist bewirkt. Und jetzt ist die Gefahr, dass wir sagen, aha, das muss immer so laufen. Also wenn ich zum Glauben an Jesus finde, dann ist Wiedergeburt und dann ist das immer gekoppelt mit Sprachenrede. Und wenn du nicht die Gabe der Zungenrede bekommst, bist du nicht sauber Christ. Es gibt Menschen, die leiten das so ab. Ich würde davor sehr warnen. Ich glaube, hier wird uns etwas berichtet, wie das Reich Gottes sich ausbreitet in Phasen. Und interessanterweise fragt dann Paulus die Korinthergemeinde später in seinem Brief, im ersten Brief an die Korinther, fragt er sie, reden denn alle in Zungen? Antwort natürlich nein. Weil sie eben über diese Frage streiten. Und da wird schon deutlich, man sollte nicht aus diesen drei heilsgeschichtlich wichtigen Marksteinen etwas ableiten, was immer passiert. Es passierte nämlich nicht immer. Später kamen Menschen zum Glauben an Jesus, erlebten Wiedergeburt und die hatten nicht diese Manifestationen des Heiligen Geistes. Also ist Sprachenrede als Folge der Geistausgießung kein Muss-Kennzeichen. Und noch ein zweites, was wir festhalten können, wenn wir diese ganzen Zusammenhänge ein bisschen anschauen. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann gehört die Geistausgießung in dem Moment dazu. Also die Wiedergeburt ist gekoppelt, die kann gar nicht ohne Geistausgießung stattfinden, gehört also zusammen. Es gibt aber Menschen, Christen, die sagen, nein, das ist, du kommst mal zum Glauben, das ist so Stufe 1 sozusagen und dann lebst du als Christ und irgendwann machst du eine tiefgreifende Geisterfahrung und dann ist das die Taufe im Heiligen Geist und dann kommen irgendwelche Manifestationen, hoffentlich auch die Gabe der Sprachenrede oder der Zungenrede. Ich glaube, man sollte hier ein bisschen breiter die Bibel lesen und die Ereignisse. Es wird nämlich so, wie es hier beschrieben wird, kommt es an diesen drei Stellen vor und später wird das nicht vertieft. Nirgendwo in den Briefen des Paulus oder an anderen Stellen im Neuen Testament lesen wir davon, dass es so etwas wie eine Zweistufensituation gibt. Sondern es ist eigentlich relativ einfach. Der Paulus schreibt das dann später eben an diese Epheser-Christen, also nicht jetzt, wo das erlebt wurde, sondern ziemlich später schreibt er ihnen einen Brief. Und die sind natürlich inzwischen gewachsen als Kirche. Und er schreibt ihnen gleich zu Beginn des Briefes, Kapitel 1, Vers 13, folgendes. Als ihr durch ihn, Jesus, die Botschaft der Wahrheit gehört habt, die gute Nachricht von eurer Erlösung, und auf ihn habt ihr ja auch euer Vertrauen gesetzt, also auf Jesus. Ihr habt ihm vertraut, ihr seid gläubig geworden, könnte man sagen. Da habt ihr als Siegel der Zugehörigkeit zu Gott den Heiligen Gottesgeist erhalten, den Geist der Verheißung. Es ist ein Ereignis. Der Geist Gottes kommt bei meiner Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen, in mein Leben und auch in deins. Und das muss nicht mit extremen Manifestationen zusammenhängen. Vielleicht merkst du gar nicht so viel davon im ersten Moment. Vielleicht schon. Aber lasst uns vorsichtig sein, dass wir nicht aus persönlichen Ereignissen oder aus drei heilsgeschichtlich wichtigen Ereignissen in der Apostelgeschichte etwas ableiten, das wir dann als Lehre für alle verbreiten. Aber dann, bei der Wiedergeburt, beginnt ein Weg. Und wenn der Geist Gottes in unserem Leben ist, dann beginnt dieser zu arbeiten. Und das übernatürliche Wirken, das wunderbare Wirken des Geistes Gottes in unserem Leben bewirkt Veränderung. Das drückt er uns nicht auf, sondern es ist sozusagen wie eine Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Ich öffne mich für sein Wirken und er wirkt an mir, in meinem Leben, in meinem Herzen, in meinem Denken und so weiter. Und dann im Verlauf der Zeit kann man eine Veränderung beobachten. Und Paulus schreibt das an anderer Stelle, nämlich an die Christen in Galatien, was dann passiert, wenn der Geist Gottes sein Wirken tut. Im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22, da stehen die sogenannten Früchte oder Frucht des Geistes Gottes. So nennt man das. Und wir lesen da, zuerst schreibt Paulus, was Schlimmes passiert im Leben oder wie wir, man kann es kurz und knapp sagen, was für Egoisten wir sind und was das, wie sich das auswirkt im Leben, wenn wir ohne Jesus leben, dann sind wir ja allein, dann müssen wir uns um selber kümmern, dann sind wir Egoisten. Und er sagt, wenn der Geist Gottes in dein Leben kommt, dann passiert Folgendes. Doch der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben eben eine andere Frucht hervor. Und zwar, und dann zählt er auf, und das ist vermutlich nicht abschließend, aber solche Dinge passieren dann: Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Das macht nicht bumm und dann ist das alles da bei der Wiedergeburt, sondern es beginnt ein Weg des übernatürlichen Wirkens des Heiligen Geistes und dann entstehen oder wachsen diese sogenannten Früchte. Und das ist beobachtbar. Und auf diesem Weg, ich habe noch Vers 25 dazu mitgenommen, auf diesem Weg, habe ich schon erwähnt, das ist sowas wie eine Partnerschaft mit dem Heiligen Geist, ein Zusammenwirken. Er schreibt dann dort, der Paulus, wenn wir nun durch die Kraft des Gottesgeistes das Leben haben, eben das neue Leben, dann lasst uns auch unser Leben Stück für Stück durch diesen Geist gestalten. Das heißt, ich muss schon bereit sein, auf das Reden, auf das Flüstern des Geistes Gottes zu hören und dann das auch umzusetzen. Und er flüstert mir zu, er drückt es mir nicht auf, aber wenn ich offen für ihn bin, dann kommt er auch mit seiner Kraft und hilft mir, Schritte zu tun in dieser Umgestaltung. Wenn du keine Wiedergeburt erlebt hast, was hindert dich daran, Jesus dein Vertrauen auszusprechen? Es wäre doch ein guter Moment und ich finde es eigentlich dumm, ohne Gott durchs Leben zu gehen, Es tut sich einem doch eine komplett neue Welt auf, wenn man Gott sagt, ich glaube, dass du existierst und ich glaube daran, dass du Jesus geschickt hast und dass er für mich gestorben ist und dass er mich mit dir, Gott, mit dem Vater verbindet. Das ist eine einfache Entscheidung. Auf was setze ich? Setze ich auf mich, bleibe bei mir und sage, ich brauche sonst nichts? Oder setze ich auf Jesus und sage, ich folge dir nach? Wenn du diese Entscheidung fällst, ereignet sich ein übernatürliches Wunder, Wiedergeburt. Wenn du das nicht getan hast, warum nicht jetzt, warum nicht heute? Wenn du die Wiedergeburt erlebt hast und du hast dein Vertrauen eines Tages auf Jesus gesetzt und folgst ihm nach, dann habe ich eine andere Frage und die stelle ich nicht nur dir, sondern mir auch. Und das meine ich nicht irgendwie ermahnen, du musst jetzt aufpassen, dass da wirklich etwas geht, sondern die Frage ist, wenn du mal zurückschaust ein bisschen auf dein Leben in der Nachfolge von Jesus, wo beobachtest du das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben? Und er redet. Er redet durch Umstände, er redet durch andere Menschen manchmal, er redet in ganz normalen Alltagssituationen, manchmal redet er durch Bibelstellen, dass etwas aufleuchtet, manchmal redet er auch direkt in unsere Gedanken und wir spüren, das ist jetzt nicht einfach so ein schneller Gedanke, sondern da hat es was Göttliches drin. Er hat ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wo hast du das schon immer wieder erlebt? Wo beobachtest du vielleicht auch Veränderungen in deinem Leben? So wie wir es in Galater 5, 22 und 23 lesen. Vielleicht hat er dir die Kraft gegeben, Menschen, die du gehasst hast, zu lieben. Also nicht zack, so, jetzt ist alles ganz anders, sondern du bist einen Weg gegangen und bist im Rückblick plötzlich erstaunt, dass du Menschen annehmen und akzeptieren kannst, die du vorhin völlig abgelehnt hast. Und so weiter. Denk mal einen Moment darüber nach. Wo hat der Heilige Geist übernatürlich gewirkt in deinem Leben, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, wenn du dein Christenleben anschaust? Wenn ich so oberflächlich zurückdenke, dann denke ich bei vielen Ereignissen, ja, das war einfach normal, das war Zufall. Ist einfach passiert. Wirklich? Oder wenn wir mal genau hinschauen, merken wir, das war gar nicht Zufall, also schon Zufall im Sinne von Gott zugefallen, aber wo unser Herz sich verändert hat, auch Menschen gegenüber. Eine neue Sicht entstanden ist, neue Zuwendung, Großzügigkeit entstanden ist, wo vorher Egoismus war und so weiter. Ich glaube, wenn wir mal genau hinschauen, dann entdecken wir noch und nöcher das Wirken des Geistes Gottes. Deshalb möchte ich dich ermutigen, warte nicht auf irgendwelche großartigen Geisterlebnisse, sondern vertraue dein Leben 100% Jesus an und dann gehst du einfach diesen Weg in der Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Zwei Punkte nehmen wir mit. Erster Punkt, Geisterfüllung findet statt, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Der Geist Gottes ist dann in deinem Leben. Du musst keine Angst haben, dass er nicht da wäre, auch wenn du nichts Gigantisches erlebt hast. Und der zweite Gedanke oder zweite Punkt, Geisterfüllung hat Auswirkungen. Unser Leben wird umgestaltet. Er drückt es uns aber nicht auf. Aber in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist wirst du spüren, da passieren Veränderungen. Und lass uns doch dafür beten. Und ich wünsche dir und mir das, dass wir immer mehr von dem sehen und erkennen, was der Geist Gottes in unserem Leben tun kann. und Neues entstehen kann, Veränderung passieren kann und Gott durch unser Leben immer deutlicher sichtbar und erfahrbar wird, auch für andere Menschen in unserem Umfeld. So viel für heute.